Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Auf ihrem neuen Album Ich vs. Wir beziehen sie politisch Stellung. Deutlicher denn je. Ketka. Heute ist Sänger Markus Wiebusch zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Ketka, eine der Vorzeigebands der Hamburger Schule. Gegründet aus den Überresten der 90er Punk-Formation Bud Alive, startet die Band um Markus Wiebusch Anfang der 2000er ihre Karriere. Als Ketka für das erste Album kein Label finden, gründen sie kurzerhand ein eigenes. Gemeinsam mit Tomte Frontmann Thees Ullmann. Grand Hotel van Cleef. Mit Ich vs. Wir erscheint jetzt das 5. Studioalbum. Ketka-Sänger Markus Wiebusch. Heute bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Danach das Ganze dann ohne die Musik. Im Internet, als Podcast und so weiter und auf Soundcloud. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der die Sendung sehr gerne hört, und er sagt, er hört es absichtlich nur als Podcast, weil dann nicht diese langen Pausen mit der Musik drin sind. Die Musik ist natürlich wichtiger Bestandteil dieser Show, aber das könnt ihr ja alles selber entscheiden. Ihr seid ja schon groß. Heute zu Gast, und ich freue mich sehr, zum zweiten Mal in dieser Sendung, Markus Wiebusch von Ketka. Mein Name ist Johnny Häusler. Guten Tag. Muss mich ja für diesen Song erstmal bedanken.
Bitte.
Sowieso, fürs ganze Album. Ihr habt das ja vielleicht noch nicht gehört, es kommt jetzt gerade in diesen Tagen raus. Es ist toll geworden, wieder ein großartiges Ketka-Album nach deinen auch großartigen Solo-Sachen. So, jetzt genug Honig ums Maul geschmiert. Lass uns gleich mal über diesen Song reden, Markus, weil du... viele Leute fragen sich, wie hat er den geschrieben? Ist er da losgefahren und ist die Routen nochmal abgelaufen? Hat sich Notizen gemacht? Ich stelle mir dich vor in so einer Abenteurer-Ausrüstung mit so einem Notizblock, Skizzen anfertigend. War das so?
Genau so war es, Baby.
Niemals?
Nein. Ja, das ist, oh Mann, wie ich diese Frage hasse. Geht ja auch schon gut los.
Na toll, aber dann hast du sie hinter dir.
Genau. Das ist diese Authentizitätswahnfrage, die darauf basiert, dass das, was ein Künstler sich ausdenkt, alles genauso passiert sein muss. Ich drücke natürlich Knöpfe, die es vermuten lassen, dass es genauso passiert ist, weil ich sehr detailgetreu Sachen beschreibe in dem Song Sommer 89. Aber ich habe 89 habe ich diese Geschichte nicht so erlebt. Ich habe sie mir ausgedacht. Aber wenn Leute mich fragen, oh, das ist ja krass, das da unten, das ist ja genauso gewesen. Ich habe eben gerade auch schon erzählt, im Vorgespräch, dass die Pension Peterhof, die in dem Song auch vorkommt, dass sich der Besitzer gemeldet hat und gesagt hat, dass die Person, die den Song geschrieben hat, das selbst erlebt haben muss, weil die Flüchtlingsrouten genauso stattgefunden haben, so wie ich sie beschreibe, runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen. Das ist aber trotzdem nur ein Produkt meiner Imagination und ein wenig Recherche. Also der Song ist ja sozusagen entstanden, deswegen habe ich mich auch für die Ortschaft Mörbisch am See entschieden, weil ich von einem Ehepaar gehört habe, das im Sommer 89, wo sich ja unfassbare Szenen an der österreich-ungarischen Grenze abgespielt haben, sehr, sehr viele DDR-Bürger über die Grenze geholt haben. Und ich dachte, als ich diesen Artikel gelesen habe, boah, was für Helden so. Und dann habe ich diesen Song entwickelt habe halt ein bisschen recherchiert. Mhm. Aber diese Menschen, dieses Ehepaar, der Mann lebt leider nicht mehr, aber diese Frau, die leben in Mörbisch am See. Mhm. Und deswegen habe ich mich für diesen Ort entschieden.
Wie geht's denn dir? Die Wahlen sind vorbei zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns hier treffen. Du bist ein politischer Mensch, ihr schreibt auch politische Songs, nicht nur, aber auch. Wie geht's denn dir?
Ja, ich bin ganz normal verzweifelt.
Ja.
Es ist bitter. Aber, ich glaube, diese Schockstarre wird vielleicht noch anhalten eine gewisse Zeit, aber man muss sich jetzt auch wirklich mit allem, was man hat, auch besinnen, so, weil und jetzt auch so, ich sage jetzt nicht im Sinne von weitermachen, das kriegen wir schon hin, aber jetzt so, vielleicht ist das der Moment, wo man auch mal so ein bisschen auch mal den Kampf aufnimmt, so, wo man auch, ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil zum Beispiel so eine Statistik, die mir jetzt jüngst untergekommen ist über Flüchtlingsangriffe im Jahr 2016, das sind 3.500 Mal wurden Flüchtlinge oder Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2016 angegriffen. 3.500 Mal, das sind 10 am Tag. Darüber spricht keine Sau so. Mhm. Nicht vor der Wahl, nicht nach der Wahl, nicht Anfang 2016, nicht Ende 2016. Und ich, diese Statistik ist so, so unfassbar und sie ist der Ausdruck dessen, was in diesem Land vielleicht gerade passiert. Und jetzt muss man halt mal wirklich mit allem, was man hat, dagegenhalten. Und ich würde mal sagen, man muss das auch als nicht als Chance begreifen, aber als letzten Schuss, Warnsignal.
Hast du jemals nachgedacht? Ich meine, ich finde es ja irre wichtig, dass Kunst sich auch mit solchen Themen beschäftigt. Das ist kein Muss. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, dass jetzt jede Band auch einen politischen Song braucht oder so. Ich finde es auch völlig okay, wenn jemand sagt, kann ich nicht, will ich nicht, whatever. Aber hast du jemals nachgedacht, weiß ich nicht, dich in einer Partei zu engagieren oder so?
Nein. Parteienpolitik interessiert mich im Dreck. Also das ist mir auch, alles was ich darüber weiß, es ist eine einzige Klüngelei, es ist hin und her Geschachere. Ich habe Respekt vor Leuten, die sich jahrzehntelang in Parteien organisieren, weil sie an den demokratischen Konsens glauben und dass man halt nur so etwas bewegen kann, da habe ich Respekt vor. Für mich ist das nichts. Ich stehe natürlich aber auch unter dem unmittelbaren Eindruck, dass ich sehr schnell in meinen jungen Jahren mit Kunst sehr viel in Anführungsstrichen erreicht habe. Ich will sagen, dass ich schon, ich habe ja angefangen mit sehr politischer Musik, mit Butter Life. Mhm. Und da war, das habe ich halt jahrelang so als meine, in Anführungsstrichen, Waffe gesehen. Und das habe ich halt versucht, jahrelang zu machen, bis ich dann Ketka gegründet habe. Und jetzt mache ich es halt wieder. Und das ist halt für mich Ausdruck meines politischen Bewusstseins.
Und für andere auch. Und die Musik von euch und von vielen anderen brauchen wir auch. Wir hören ein paar Songs auch innerhalb dieser Sendung, die du ausgewählt hast, beziehungsweise mitgebracht hast oder dir gewünscht hast oder so. The War on Drugs, Red Eyes. Willst du noch was zu sagen?
Schön, oder einfach spielen? Schön unpolitischer Song.
Rote Auge, auch schön. Muss auch mal sein. Den Revolver entsichern aus dem neuen Ketka-Album Ich versus Wir. Über den Titel möchte ich auch noch reden, aber erstmal über diesen Song mit ein Zitat aus einem meiner absoluten Song-Favoriten, nämlich What's So Funny About Peace, Love and Understanding, geschrieben von Nick Lowe, interpretiert von Elvis Costello. Und das ist schön, wenn man das mal wieder so hört, wenigstens als Zitat.
Ja. Das war, interessanterweise ist es ist die letzte Zeile überhaupt, die aufs Album gekommen ist. Wir brauchten für den Song Revolver sichern, wo es genau darum geht, What's So Funny About Love, Peace and Understanding. Weil es ist ein Song, wo wir mal für was geschrieben haben. Es ist ganz selten, dass man politische Songs schreibt und dann auch mal schreibt, wofür man eigentlich ist. Und darum geht es halt in dem Song. Und wir haben mit vielen Sätzen in deutscher Sprache rumprobiert und so, bis ich dann, weiß ich nicht, wieso, echt komplett zufällig auf diese Zeile gekommen bin und habe gedacht so, ey, fuck off, ey, das ist es doch. Und da gibt es dann auch die Überlegung vom Produzenten, ja, ist das so geil, die Sprache wechseln im Refrain und so, fuck off, wir machen das jetzt. Das ist eine geile Zeile, das sind geile Künstler, die diesen Song geschrieben bzw. interpretiert haben.
Ja, außerdem ist doch deutsch-englisch gemischt, ist doch inzwischen
ja, komplett egal. Ja, es ist auch komplett gemischt, aber unser Produzent hatte da eine sehr dezidierte Meinung, Philipp Steinke, Gruß raus. Aber er hat das dann auch abgefeiert, tatsächlich, weil es inhaltlich einfach perfekt ist. Und ich, wir sind große Elvis Costello-Fans. Ich glaube, nicht so. Also ist nicht unter unserem Radar ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich das da reingekriegt habe.
Wir hören den Song, aus dem dieses Zitat ist, gleich auch nochmal. Aber die andere Zeile aus dem Song ist, irgendjemand sagt Gutmensch und du entsicherst den Revolver. Das ist ja auch sowas, was mich verzweifeln lässt, das Gutmensch oder das amerikanische Äquivalent, dieses Social Justice Warrior, dass das so ein Schimpfwort ist, wenn man sich fragen muss, was an sozialer Gerechtigkeit, an dem Gedanken an soziale Gerechtigkeit stört dich eigentlich.
Absolut.
Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung, als wir uns gesehen haben, haben wir auch schon mal über diesen Begriff Gutmensch als Schimpfwort.
Wenn ich da auch noch mal was zu sagen darf, es ist ein Kampfbegriff. Ne? Es ist ein rechter Kampfbegriff geworden. Er kommt ja ursprünglich aus linken Zusammenhängen, wo man berechtigterweise so ein naives, selbstgerechtes Hippietum auch mal abwatscht, so zu Recht, so muss man sagen. Aber die Zeiten sind echt vorbei. So, ne? Also wer jetzt heute noch den Begriff Gutmensch benutzt und nicht in der rechten Szene zu Hause ist, der leistet sich einen Luxus, so ein paar Aufrechte, die wir noch haben in dieser Gesellschaft, so zu beleidigen. So. Und wer jetzt noch Gutmensch sagt, will das als Kampfbegriff benutzen und will bewusst Leute dezidiert niedermachen, die noch irgendwas wollen. Und das, ich meine, das ist wirklich auch mal wenn du dir das anguckst, was wir für jüngste Entwicklungen haben, wie Trump, wie Brexit, wie Erdogan, jetzt AfD, in Frankreich ganz knapp an der Katastrophe vorbei, dann weißt du, dass wir wenigstens noch ein paar Leute haben, die ohne Zynismus, ohne übertriebene Ironie noch irgendwas wollen und für irgendwas stehen. Und das ist echt wichtig. Und der Song will sie feiern. Und und man muss einfach mal als du und ich und wir alle daraus einfach auch mal begreifen, dass wir diesen Begriff Gutmensch jetzt echt mal begraben oder ihn halt als das sehen, was er ist, als ein Kampfbegriff und von Rechten. Ja, und das wollte ich damit nochmal zum Ausdruck bringen.
Die höchste Eisenbahn, keine Unbekannten für Flux FM Hörerinnen und Hörer und auch mitgebracht, gewünscht, ausgesucht von Markus Wiebusch von Ketka, der hier zu Gast im Studio ist. Mira war der Song. Ich muss zugeben, ich habe zu denen immer noch keinen richtigen Zugang.
Bitte?
Ja, weiß ich nicht. Alle lieben die, alle Leute kommen immer zu mir und sagen, die sind so super und so. Und ich glaube das auch, aber ich...
Du fühlst es nicht.
Nee. Gibt's ist so, manchmal.
Ja.
Aber ich habe mich auch schon so oft vertan, muss ich zugeben, weil das Ätzende ist ja, wenn man... wenn man sich dann Sachen anhört, weil man denkt, man müsste sie sich mal anhören, dann hat man nicht die richtige Haltung dazu.
Sehr richtig.
Sondern eigentlich muss man sie so selber entdecken und so drauf kommen, dann funktioniert es immer am besten. Ich würde gerne über den Albumtitel noch mal ein bisschen plaudern. Ich versus wir. Ich habe den, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, total gefeiert, weil ich ja auch mit anderen Leuten und mit meiner Frau und so ganz viel über Popmusik, aktueller Zustand in Deutschland und so rede. Und ich glaube, ich verstehe ihn gar nicht so, wie ihr ihn meint, aber können wir ein bisschen drüber reden. Ich finde irgendwie, dass es ist so wahnsinnig egozentrisch geworden, die Inhalte von deutschsprachiger Popmusik und auch Hip-Hop. Es geht immer um mich, dass ich mich gerade jetzt nicht so richtig toll fühle und so. Und das ist auch alles cool, ist alles okay irgendwie, aber mir fehlt tatsächlich so ein bisschen dieser Solidargedanke in der Popmusik, wo ich immer mir eingebildet habe, der war mal ein anderer. Und habe den Titel dann erstmal so verstanden. Man kann ihn aber auch anders interpretieren wahrscheinlich.
Ja, das ist ja das Gute an Lyrik oder an Albumtitel, dass man sie vielfältig interpretieren kann. Ich finde das interessant, was du da sagst, weil es ein bisschen deckungsgleich ist mit dem, wie der Song auch, der Albumtitel auch empfunden wird. Ganz konkret habe ich aber was anderes im Hintergrund gehabt, weil der Song bezieht sich ja ganz klar auf den Song Wagenburg, unser zweiter Song auf dem Album, wo ich in dem Song so ein Individuum gegen die Gemeinschaft, so das Ich gegen das Wir clashen lasse, auf ambivalenteste Ebene. Das mündet zum Beispiel in den Satz: Ein Wir hebt gleichzeitig den Arm, ein Wir klatscht gleichzeitig im Takt. Das ist ja alles sehr ambivalent. Aber im Endeffekt es ist halt auch die urpolitische Frage, mit wem will ich eigentlich noch irgendwas zu tun haben in dieser Welt, einer Welt, in der Trump gewählt wird, also demokratisch legitimiert wird, in dem ein Brexit stand wird, in dem AfD 13% kriegen, in dem, ja, was ich eben gerade auch skizziert habe. Und das ist einfach, da gibt es auch andere Songs, wie zum Beispiel Ankunftshalle, wo ich auch die Verzweiflung, die damit mitschwingt, auch thematisiere. Und das ist halt irgendwie ein, das Ich versus Wir ist eigentlich eine Frage, mit wem will ich eigentlich was zu tun haben? Mhm. Und das ist halt, gibt es noch ein Wir? Wer kann das Wir sein, die wir hier in eine lebenswerte Gesellschaft gebacken kriegen? Oder muss ich mich eigentlich nur noch auf mich zurückziehen oder vielleicht auf mich und meine Liebsten so? Und will ich das? Und was bedeutet das für das Leben in einer Demokratie? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also wie gesagt, es gibt einige Songs, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen auf dem Album, dass das Individuum gegen die Gemeinschaft clasht. Und das wird dann halt mal im Albumtitel manifestiert. Aber wie gesagt, das beruht eigentlich auf dem Song Wagenburg, der ursprünglich auch Ich versus Wir heißen sollte. Und da kommt das her.
Dann sollten wir den jetzt auch hören. Eigentlich hätten wir jetzt die Flower-Pornos vor, aber die können wir noch mal ein bisschen nach hinten schieben und hören erstmal Wagenburg vom neuen Ketka-Album Ich versus Wir. The National, von der Musikauswahl von Markus Wiebusch von Ketka heute für diese Sendung. Bist du eigentlich ein Hüsker Dü-Fan?
Ja, sehr groß.
Und Grant Hart ist gestorben.
Ja, traurig.
Ist sehr traurig.
Mega traurig. Aber nochmal zu National ganz kurz, auch einer meiner absoluten Lieblingsbands, muss ich nochmal an dieser Stelle sagen. Das ist so eine Band, die begleitet mich seit 10 Jahren und da bin ich, die liefern ab, muss ich sagen. Aber zu Hüsker Dü, ja, war echt super traurig, Diane und so. Aber Bob Mould ist natürlich, in meiner Wahrnehmung, wenn ich ganz ehrlich bin, so noch der größere Monolith. Aber Bob Mould ist einer der allergrößten Einflüsse.
Ich glaube, ich habe in der Sendung schon dreimal damit angegeben, aber ich habe ihn durch Zufall vor gar nicht allzu langer Zeit sprechen können. Echt? Weil er lebt in Berlin jetzt. Also ich glaube, jetzt im Moment sind die gerade...
Das wusste ich gar nicht.
Ja. Ich glaube, jetzt im Moment sind sie gerade auf US-Tour oder so, aber der lebt in Berlin und war auf so einem, auf so einer Brunch-Party, wo so 20, 30 Leute waren. Und ich war wirklich, ich bin wirklich nicht oft starstruck, weil, meine Güte, wir wissen alle, sind auch nur Menschen und so. Aber da steht fucking Bob Mould irgendwie mit seiner Tasse Kaffee irgendwie in der Ecke und so ein Brötchen in der Hand. Und ich hab dann wirklich so, weil die Situation sehr un-Bob-Mouldig war, habe ich irgendwie so überlegt, nein, es ist Bob Mould.
Aber der hat sich auch krass optisch auch verändert, oder?
Ach, es geht so.
Also hat er noch so einen Bart und Glatze?
Glatze ja, aber so, ich glaube eher so ein Stoppelbart. Okay. Und bin dann auch wirklich so ganz doof fanmäßig hingegangen, weil ich musste. Es ging nicht anders. Ich konnte nicht.
Ja, das von diesen, ich weiß genau, was du meinst.
Ich konnte nicht weggehen und so. Und er ist aber, was das Tolle war, ich muss mal gucken, ob man ihn nicht vielleicht hier in die Sendung mal einladen kann. Das wäre toll. Ja. Ich weiß nicht, ob er sowas macht.
Und dann hast du mit ihm schön geplaudert, oder?
Dann habe ich richtig schön so bestimmt eine Viertelstunde mit ihm geplaudert.
Und hast du auch gefragt, was er hier macht so? Wie
der ist mit seinem, der lebt hier mit seinem Freund und ich, warum der jetzt nach Berlin gezogen ist, ziehen ja so viele Künstler und andere tolle Leute nach Berlin insofern. Vielleicht einfach ein bisschen Tapetenwechsel oder so.
Ja, geil. Also kannst du ihm mal das sagen, wenn du ihn das nächste Mal auf einer Gartenparty triffst. Also wenn er ein Label braucht oder so, Grand Hotel, ne, wir bezahlen den machen wir größer als die Beatles. Also ich würde auf die Knien würde ich den Vertrag aufsetzen, damit ich Bob Mould auf mein Label
alles kriege. Geld zusammenkratzen.
Die ganzen Kettgeld-Gelder, die wir jetzt generieren, alles für Bob Mould hin.
Okay, das, falls die sich die Gelegenheit nochmal ergibt, werde ich ihm das sagen. Hey,
I have a label for you.
Ja. Ich weiß gar nicht, auf welchem Label ist denn der?
Ist egal, wir machen ein besseres Angebot.
Okay, sage ich ihm. Die Zahlen das Doppelte. wo waren wir? The National, Husker Du, der traurige Tod von Grant Hart, von Husker Du. Und jetzt hören wir eins deiner Solostücke, Der Tag wird kommen. Zu dem Anlass warst du das letzte Mal hier zu Gast in der Sendung. Wie war das mit dem Rest von Ketka? Fanden die das cool, dass du da gesagt hast, ich mache ein Soloalbum oder...
Teils, teils. Also mein Bruder war zum Beispiel total begeistert, weil der war irgendwie auch am Ende, so nach der zwischen der Rundentour und der Promophase und das alles. Der hat das gefeiert, dass er jetzt mal Pause hat. Der hat auch im Übrigen der Einzige, der einen richtigen Job hat auch. Aber die anderen, die fanden das auch so mittel. Aber ich habe das halt so erklärt, dass das für mich total alternativlos jetzt ist und dass ich diese Pause für die Band auch brauche, dass ich diese Pause von der Band auch brauche, weil wir müssen auch nicht drum rumreden, die 2012er Album war auch schon spannungsbehaftet und es war auch keine gute Zeit für die Band, das muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir uns, es gab immer die Vereinbarung, dass wir zusammen uns setzen, wenn das Soloalbum durch ist und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir halt diese Gespräche geführt an einem Küchentisch und haben uns Musik vorgespielt und haben über Musik geredet und nachdem da dann halt der Funken wieder aufgekommen ist, da haben wir gedacht, so, ja, wir können nochmal ein Album machen. Und das haben wir dann gemacht.
Geht das nicht auch, hat das auch was mit dem Alter zu tun? Ich habe so den Eindruck, dass, also wenn ich jetzt auch so Bands sehe, die ich früher sehr schätze, die jetzt wieder Reunion-Touren machen oder so, ist jetzt bei euch nicht das Gleiche, weil das ja einfach nur eine längere Pause sozusagen war, aber ist das bei euch auch so, dass alle so ein bisschen weiser geworden sind und viele der Kleinkriege, die man so führt täglich mit so, nein, es muss Moll sein oder keine Ahnung, dass man so sagt, ey,
absolut. Das ist total. Ich glaube, wir wissen alle auch mittlerweile, was man aneinander hat. Und das ist in jungen Jahren oft bei Bands vielleicht auch nicht so der Fall. Und aber wie du es auch richtig so beschreibst, so dieser ganze nervige Kleinscheiß, an dem man sich aufreibt, das wird jetzt alles viel, viel lässiger geduldet oder auch so wegargumentiert. Wir sind auch viel kommunikativer und alles. Das ist wieder eine richtig gute Band. Es ist nicht die 2002er. Fünf Freunde, Fist in the Air Band, so, die wir waren. So, aber es ist, wir haben gerade einen richtig guten Spirit.
Wahrscheinlich ist, wenn man das aufgibt, wenn man denkt, wir müssen hier die Jugendfreizeitgruppe auf Tour sein oder so, wenn man das mal abgehakt hat und es nicht mehr schlimm findet, sondern jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Professionalität im Sinne von Loslassen irgendwie hat, dann macht das halt auf eine neue Art Spaß.
Ja, und es ist vor allen Dingen, man weiß, man kann sich aufeinander so verlassen, so. Man weiß so, wie man, womit man es zu tun hat. Und das ist in jungen Jahren, auch wenn man dann halt, wie ich sage, so Fist in the Air mit voller Energie so Sachen macht, das ist manchmal auch ganz schön anstrengend und vor allen Dingen auch fordernd. Und jetzt ist alles natürlich ein bisschen gesetzter, aber ja, wir kommen ganz gut zurecht gerade.
Cool. Der Tag wird kommen, Markus Wiebusch in diesem Fall solo.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Markus Wiebusch von der Hamburger Band Ketka. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. 5 lange Jahre hat die Hamburger Band Ketka nichts von sich hören lassen. Die Luft war raus, die Zukunft der Band ungewiss. Bis Bassist Reimer Busdorf und Sänger Markus Wiebusch 2016 einen Job am Theater in Kiel übernehmen, um Songs für eine rockige Schiller-Inszenierung zu schreiben. Und siehe da, das Feuer beginnt wieder zu lodern. Jetzt erscheint tatsächlich ein neues Album. Ketka sind wieder da. Und zwar so richtig. Ich versus Wir erzählt packende Geschichten und zeichnet ein Bild von Deutschland im Jahr 2017. Wie das genau aussieht, das erzählt Sänger Markus Wiebusch heute bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick.
Flux FM Spreeblick, die zweite Halbzeit. Es müsste jetzt bei euch entweder kurz nach 11 sein oder wenn ihr montags die Wiederholung hört, ist es 23 Uhr noch was. Und wenn ihr den Podcast hört, wenn ihr das übers Internet hört, dann ist es irgendeine Uhrzeit. Das verschwimmt ja alles. Ist ja alles nur noch virtuell. Markus Wiebusch von Ketka ist zu Gast hier im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler. Die Zeit ein bisschen zurückgeschraubt hier. Vergiss den Quatsch. But Alive, die... War deine erste Band, ne?
Oder meine erste Band war die vom Himmel fielen.
Ah, oh, okay.
Da haben wir aber echt, da war der Name noch Programm. Das war ein bisschen...
Ist gar kein schlechter Name eigentlich.
Ja, haben wir damals auch gedacht, aber es hat uns nicht weitergeholfen. Wir waren extrem fun-mäßig unterwegs und haben auch, ja, weiß ich nicht.
So Fun-Punk oder was?
Ja, ein bisschen. Aber auch...
Ja, sag mal ein paar Titel ruhig.
Da hatten wir auch schon politische Songs wie Lest Bild, ihr Idioten und, und Johannes Paul halt dein Maul und so. Das war schon, wir wollten die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern, haben es nicht ganz geschafft. Aber
gewackelt hat es schon.
Auf also jeden Fall.
Kann man sich daran erinnern.
Vom FZ Nöldecke Straße in Hamburg-Harburg aus die große Weltherrschaft erobern. Aber dann, da war dann irgendwann auch mal Schicht um Schacht und dann habe ich auch zack, Battle Life und dann ging es los.
Wenn wir auf dein Schaffen gucken, gucken wir auch, du hast gerade schon Grand Hotel erwähnt als Label irgendwie, was willst du darüber ein bisschen was erzählen, weil wir hören gleich Spaceman Spiff, Vorwärts ist keine Richtung.
Ja, Spaceman Spiff ist irgendwie auch einer der Künstler, wo man echt stolz ist, dass man die Chance hat, solche Platten herauszubringen, weil ich finde, der ist ein bisschen unter dem Radar von bei vielen so und das finde ich schade. Er ist mittlerweile, weiß ich nicht, irgendwie zum ganz schön guten Singer-Songwriter geworden und ja, ich finde das toll, dass ich mit meinem Label, wo ich mich ja operativ ganz eindeutig zurückgezogen habe, muss man auch sagen. So, ich bin jetzt ja nicht mehr der Chef mit Reimer zusammen, die wir früher mal waren. So, das haben wir jetzt abgegeben. Aber wenn wir solche Platten immer noch rausbringen können, dann freue ich mich einfach. Und das haben wir jetzt in den letzten Monaten auch mit Fjord, mit Adam Angst oder jetzt auch die neue Tim Neuhaus. Das freut einen extrem, dass man halt... um Bands die Chance geben kann, ein größeres Publikum zu erreichen und da freue ich mich.
Adam Angst wollte ich auch immer noch mal einladen. Ich glaube, das ist vor einem Jahr oder so gescheitert. Ich fand da auch ganz großartige Sachen dabei und hatte auch den Eindruck, dass es auch so ein bisschen unterm Radar geblieben
total.
Ist.
Also Felix von Adam Angst ist wirklich ganz, ja, er hat auch eine krass geile Entwicklung gemacht. Wir kennen ihn als Sänger von der Hardcore-Band Escapado. Mhm. Und da schlummerte schon was und dann hat er irgendwann gesagt, ich gehe hier raus aus Escapado. Und dann war die Band auch, glaube ich, vorbei. Und dann hat er Adam Angst. Und als wir die Chance dann halt, er kam dann halt auch auf uns und hat gefragt, ob wir das machen. Und wir waren extrem froh. Und das ist echt extrem gut gelaufen. Aber wie du auch schon richtig sagst, ich finde, er hätte mehr verdient.
Finde ich auch. Aber liegt es an ihm? Der hat ja auch einen festen Job. Also genau. Der ist, glaube ich, Unternehmensberater oder so.
Ja, das ist
was man schwer zu... Also er hält damit nicht hinter den Berg.
Genau. Es gibt
sogar irgendwie so eine kleine Doku, die ich gesehen habe darüber. Genau. Und das ist schon... ein krasser Kontrast, mit dem er aber so nett, transparent und offensiv umgeht, was es dann wieder irre sympathisch macht.
Ja, nee, das finde ich auch gut, dass er da halt irgendwie überhaupt nicht hinterm Berg hält. Aber natürlich ist das nicht förderlich so für jetzt irgendwie eine ganz große. Ich habe jetzt sogar mitgekriegt, dass er in einem neuen Tatort von Dirk Brückemann so eine ziemlich große Rolle gekriegt hat.
Okay.
Dass er halt auch da verschiedene Sachen ausprobiert. Aber wie gesagt, er ist dedicated to the art. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn er so Musik macht oder so, ist er total Künstler, aber wie gesagt, es ist für die große Karriere nicht hilfreich, wenn man so wenig Zeit hat. Und aber
so ist das manchmal. Und man muss sich ja auch nicht immer 120% der Musik verschreiben, wenn man das vielleicht genau aus Absicht auch nicht will, damit
Macht frei auf jeden Fall.
Die Kunst frei bleibt, genau. Damit er halt sich nicht da in irgendwelche auch wirtschaftlichen Abhängigkeiten begibt.
Absolut.
Und außerdem ist das Gehalt als Punkrock-Musiker einfach nicht ganz da. Egal jetzt. Wir hören trotzdem jetzt Spaceman Spiff mit Vorwärts ist keine Richtung. Auch mitgebracht und gewünscht von dir.
Fortuna Ehrenfeld, ein ganz junger, 47-jähriger Künstler aus Köln. Ja, haben wir jüngst entdeckt. Er macht besten durchgeknallten Texte gerade in Deutschland, muss man echt sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an Spiff. So. Mhm. Aber es Spliff. Spiff. Aber es ist also im Moment, 2017 ist
Moment,
es
an Spaceman Spliff oder an Spliff?
Spliff. An die alten Spliff. Spliff. Weil wir gerade Spaceman Spliff hatten. Die alten Spliff.
Okay.
In ihrer Durchgeknalltheit. So, das fand ich auch bei Spliff immer früher richtig geil. Aber er ist wirklich gerade outstanding, was so Texte, die so ein bisschen anders sind, angeht, finde ich. Und ja, wir haben ihn entdeckt und haben ihn aufs Label geholt und haben ihn jetzt auch beim Fest Van Cleef. Wir haben ja so ein 15-jähriges Fest gemacht, so Jubiläum. Und da war er auch mit dabei, haben wir ihn kennengelernt.
Schön in der Urlaubszeit übrigens, danke.
Ja, an dieses Mal verlegen wir das.
Ja, ich sag vorher Bescheid.
Das ist Bescheid, ne?
Quatsch. Nein, davor war ich ja, was war das Fest davor? Ein paar Jahre vorher, da war ich ja dabei in Hamburg.
Ja, 10 Jahre wahrscheinlich.
Echt, 5 Jahre ist das dann schon her? Krass. Damn, muss jetzt wieder 5 Jahre warten.
Ja, naja. Aber der Künstler hat auf jeden Fall da einen sehr, sehr schönen Eindruck bei uns allen hinterlassen und jetzt feiern wir ihn richtig.
Feiern ist auch ein gutes Stichwort und Partys und so. Ihr habt auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg so einen kurzfristig angekündigten Geheim-Gig gespielt vor dem Knust. Open Air, ich glaube, es war so eine knappe Stunde oder so war es. Ne?
Ja.
Und ich war in Hamburg und bin dann dahin geeilt, mich durch die Hamburger öffentlichen Verkehrsmittel quälen irgendwie und das alles. Und habe dann keinen Fahrscheinautomat. Ist total egal. Jedenfalls bin ich da angekommen und da waren bestimmt über 1000 Leute. Das war krass. Ich habe es, glaube ich, morgens erst rausgegeben. Und um 18 Uhr standen dann da wirklich von Punkrockern bis hin zu ganzen Familien, die kleinen Kinder alle irgendwie fetten Ohrschutz.
Die habe ich auch gesehen.
Und das ist schon irre. Ihr seid da schon irgendwie so, also ihr seid sowieso sehr erfolgreich im Land, aber in Hamburg ist schon nochmal was echt Besonderes.
Ja, Hamburg ist speziell, ja. Ja, unsere beiden Hamburg-Konzerte in der Freiheit sind auch schon ausverkauft. Das ist, die Stadt ist gut für uns und sie liebt uns, muss man sagen. Und wir haben, wenn wir so eine Möglichkeit haben mit so Hi-Yo-Pies wie dem Knust, also Dirk Matzke vom Knust und Rainer Ott, die haben so die Idee so aufgekommen, komm, lass uns auch einfach da spielen. Sind alle möglichen Leute in der Stadt, ihr spielt da, zack, bums. Ja, sind wir immer zu haben. Das war eine kleine geile Aktion, muss man echt sagen, dass wir da. Und das hat wunderbar geklappt. Auch so ein Mist wie Soundcheck und so brauchst du dann auch nicht. Mhm. Da spielst du einfach los. Und
das war schön krachig.
Ja.
Also im positiven Sinne, meine ich. Es war nicht, klang nicht scheiße.
Ich hatte natürlich Angst, so, dass es so ein Brei ausartet, wenn man gar keinen Soundcheck macht. Aber ich habe so von der ersten Sekunde habe ich es gefühlt.
Ja, ihr habt doch Profis dabei. Ja, muss man sagen. Nein, aber es ist ja auch schwierig, weil du ja so ein bisschen so eine. So eine Hofarchitektur da hast. Und dann kann das auch schnell mal von allen Seiten wieder zurückkommen.
Genau.
Nein, ich fand's super, ich war ganz glücklich. Was haben wir gesagt, spielen wir jetzt?
Straßen unseres Viertels. Unser Bio-Supermarkt ist nichts für Versager.
Genau, musste ich sehr lachen. Vergisst man nämlich auch oft, also bei aller Ernsthaftigkeit, die Ketka und auch deine Solo-Sachen haben, finde ich, gibt's auch immer mal so Sachen, wo ich denke, geil,
Burnout vom Yoga.
Ja. Und ich mochte auch sehr, ich weiß nicht, es ist glaube ich nicht aus dem Song, aber ich mochte auch sehr, wenn du das Radio ausmachst, es wird die Scheißmusik auch nicht besser. Auch sehr gut.
Danke.
Aber da kann man noch viel zitieren. Hört stattdessen einfach zu Die Straßen unseres Viertels. Ketka aus dem neuen Album Ich versus Wir. Mannschaftsaufstellung, da kommen die Fußballfloskeln ins Spiel und auch aus dem neuen Ketka-Album Ich versus Wir. Und geht aber schon um G20, oder?
Nee, es geht um Nazis.
Ah,
nein, es geht nicht direkt. Es geht einzig und allein darum, dass wir dieses Sprachbild aufstellen, wenn sich eine Mannschaft so konstituiert, dass so mit den Nationalisten auf der Neun und den Demagogen im defensiven Mittelfeld und die schweigende Mehrheit am Rand, wenn das die Mannschaft ist und die nennt sich Deutschland, dann sind wir gegen Deutschland. Mit G20 hat das jetzt nicht direkt was zu tun, aber naja, es ist halt, du wolltest ja gerade eben in unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, ob ich da auch noch eine dezidierte Meinung zu habe. Ich weiß nicht gerade, wie ihr das, warst du in der Stadt?
Nee.
Es ist krass, wie die mediale Zuschreibung nach G20, wie das da komplett das Kommando übernommen wurde. Weil ich war in der Stadt und ich habe verschiedene Demonstrationen mitgemacht und erstmal vorweg so 95% waren friedlich so, ne? Mhm. Also 95% von der bürgerlichen, von der linken, von der kommunistischen Demonstration, 95% aller Protestkundgebungen waren friedlich. Und die mediale Zuschreibung, die dann nach dieser einen legendären Nacht passiert ist, wo man auch sagen muss, dass wirklich auch natürlich Vollidiotenaktionen passiert sind, das muss man ganz klar auch sagen so, ist dann absurd aus dem Ruder gelaufen. Das mündet dann ja, die Flora muss geräumt werden und sowas. Und natürlich ist man da natürlich unter Schock so, wenn so Vollidiotenaktionen passieren, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist der Protest gut und richtig und wichtig gewesen in 95% der Fälle und das ist einfach ein kompletter Irrsinn, wie das medial aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist so meine Wahrnehmung im Nachgang der G20.
Ja, Medien und Wahrnehmung, Öffentlichkeit und so sind schon sowieso, kann man wahrscheinlich 3, 4, 5 Sendungen zufüllen. Genau. Also auch jetzt im Vorfeld der Wahlen, während der Wahlen, also an dem Tag danach. Es ist schon
crazy. Aber es führt überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was die Protestierenden, worum es eigentlich geht. So, ne? Und es wird nur noch darüber geredet, dass da ist ein Auto gebrannt. So. Und wer war's? Und wen stellen wir jetzt an den Pranger? Das ist halt der Irrsinn. Aber wie gesagt, man darf auch nicht alles schönreden, so klar, waren auch echt schwachsinnige Aktionen dabei, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt,
allein das ist ja schon schwierig, dass du immer dieses Für oder Gegen, wie das funktioniert hat in den letzten Jahren, dass man, wer war denn das, wer damit angefangen hat? Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Irgendwie dieser ganze Schwarz-Weiß-Quatsch, dass es überhaupt keine Graustufen mehr dazwischen gibt, dass du besonders im Online-Bereich, so diese ganzen Online-Medien tauchen ja im neuen Album auch immer mal wieder kurz auf, also das Facebook-Like und dass es nicht mehr möglich ist, eine etwas abwägende Haltung einzunehmen, wo man sonst vielleicht auf einer klaren Seite steht oder so, aber sagt, no, da ist vielleicht auch so ein Punkt, da könnte man nochmal drüber diskutieren, weil sofort ist man bei den anderen.
Ja, genau.
Oder kriegt plötzlich Zustimmung von Leuten, wo man sagt, nee, also da unterscheiden wir uns dann doch.
Ja.
So ist es nicht möglich.
Ja, und das ist auch es gibt auf einem Album ja auch diese Zeilen, wo nicht zu allem eine Meinung haben, ist keine Schwäche. So.
Ja.
Ich habe auch zu manchen Sachen habe ich keine Meinung. So. Und einfach mal die Fresse halten, ist auch keine Schwäche. So, du musst nicht immer, ich bin jetzt genau der Meinung, denn das ist jetzt so. Man muss, wie zum Beispiel beim G20, kann man doch auch mal den differenzierteren Blick an den Tag legen und sagen, ja, das war falsch. So. Diese Aktionen waren falsch. So. Und trotzdem ist es natürlich auch falsch, diese mediale Vermittlung dessen, was da wirklich passiert ist, was wirklich in der Stadt passiert ist, über mehrere Tage lang, einfach so unter dem Dampfhammer so, es brennen Autos so. Das ist halt der Irrsinn. Naja, und ich wünschte mir natürlich, dass die Leute anfangen, die Bilder nicht immer nur schwarz und weiß zu sehen, sondern halt auch mit einem sehr differenzierten Blick an die Sachen anzugehen. Aber du hast komplett recht. Und durch die Anonymität des Online-Meinungskundtuns ist einiges an Diskussionskultur verloren gegangen, wenn Leute meinen, über Online, also über Netzwerke irgendwie diskutieren zu müssen. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Ich glaube, das ist keine Mittel mehr der demokratischen Auseinandersetzung mit Meinung oder so. Das ist einfach totaler stumpfer Quatsch.
Zumindest in den Online-Massenmedien.
Ja.
Also ich glaube, es gibt immer noch so kleine Ecken, wo das funktioniert.
Ja.
Wenn du vielleicht wie im echten Leben. Es gab ja auch mal diese Debatte über die Filterblase und so, wo ich irgendwann auch gedacht habe, also ich habe tatsächlich mit verschiedenen anderen Accounts mich auch immer mal wieder auf Facebook und auf Twitter und so in so andere Filterblasen reinbewegt, absichtlich so. Und das ist, da kann man dann sagen, da kannst du dann auch mal hören, was die anderen sagen. Das ist aber ab einem bestimmten Punkt also so schlecht für die eigene Psyche.
Mhm,
und
ja, ich weiß nicht, ich habe jüngst eine Dokumentation gesehen, auf Netflix gibt es sie auch, die heißt Get Me Roger Stone, wo es auch so um amerikanische Spin-Doktor geht, die halt Trump befähigt haben, den Wahlkampf so zu führen, wie er ihn geführt hat, auch im Internet, sodass er Präsident wurde. Und wie wie manipulativ das im Netz zugehen, wie Horden von Menschen nichts anderes tun, als im Netz täglich Meinung zu diskreditieren, beziehungsweise fertig. Also Horden. Also wir reden hier von wirklich systematischen Befeuerung von Meinungen, so. Und das ist halt, da muss man einfach irgendwann sagen, ja, das war's. Das war's mit im Internet Meinung bilden.
Now for something completely different. Wir hören Tim Neuhaus mit The Music That You Are, auch ausgewählt und mitgebracht von dir. Death with Dignity. Sufjan Stevens. Wie ich gerade gelernt habe, ich nenne den im Kopf bei mir immer Sufjan. Das ist natürlich total blöde.
Klingt nach einem Mann, der säuft. Nee.
So ein Typ, der wahnsinnig viel Zeug rausbringt.
Mega. Ein Genie, reines Genie. Aber es ist echt krass. Ich kann mir nicht alles anhören, aber dieses vorletzte Album, das ist einfach, ja. Zieh mir die Schuhe aus.
Ich glaube, der hat auch ein tolles Weihnachtsalbum gemacht.
Ah, das kann man sich nicht anhören, oder?
Doch. Hey? Ja, ich meine, also oder es waren ein paar Songs oder so, aber ich habe so vor 2-3 Jahren habe ich mal so eine Playlist versucht zusammenzustellen mit guten Weihnachtsliedern, also die, weißt du, wenn du so mit der Familie zusammen bist oder so und dass dann irgendwie was läuft, was schon so ein bisschen Festtagsatmosphäre hat, aber halt nicht.
Gut sein, nur als Christmas ist.
Genau. Oder ja, nicht der ganze übliche Kram, den man dann so findet in den diversen Portalen. Und da findet man ganz viel, weil ich glaube speziell die Amis, du findest fast keine Indie-Band, die keinen Weihnachtssong hat.
Ernsthaft?
Ist total irre.
Komisch, dass das noch nicht nach Deutschland rübergeschwappt ist, ne?
Naja, ich glaube, es ist hier dann doch nicht so
cool.
Ja, ich glaube, in Staaten ist schon so, dass man sich auf bestimmte Sachen einigen sich alle. Egal welcher, egal ob du religiös bist oder nicht und so, aber Weihnachten ist Weihnachten, so.
Ja.
Und dann schreiben die halt Weihnachtslieder, die teilweise gar nicht auf irgendwelchen Alben sind, sondern nur in den Portalen, damit sie, es gibt wahrscheinlich am meisten Tantiemen.
Ja, okay, wusste gar nicht.
Musst du mal gucken. Gleich sind wir am Ende dieser Show und das bedeutet, du musst unbedingt auf die Tour hinweisen und vor allen Dingen auch Berlin-Daten nennen. Wann können wir Ketka in Berlin sehen?
Wir spielen, glaube ich, am 10. Februar in der Columbia-Halle. Freuen wir uns. Support wird Tim Neuhaus, den wir gerade gehört haben. Freuen wir uns sehr. Und ja, wir machen richtig laut. Richtig laut, richtig gut.
Ich kann bestätigen, dass das funktioniert mit dem richtig laut, zumindest in Hamburg. War das eigentlich der erste Gig nach langer Zeit wieder? Oder?
Nee, wir haben ja auf dem Fest von Kleve auch gespielt.
Stimmt.
Da war große Aufregung.
Ja?
Ja, muss man sagen.
Wie lange war die Pause davor?
Dass wir zusammen auf der Bühne standen?
Ja.
Ja, wir haben so 2 Warm-Up-Shows, das muss man dazu aussagen, aber die zählen nicht. Ja, ein paar Jahre.
5, 6 Jahre.
Nee, 5.
Weiß es doch genau. Hast wahrscheinlich das Datum im Kopf.
So um die 5.
Okay, im Februar jedenfalls, dann in der Columbia-Halle hier in Berlin und sowieso dann um die Zeit rum auf Tour. Ketka teilweise mit Tim Neuhaus als Support. Und ich freue mich sehr drauf und danke dir, dass du hergekommen bist.
Ich habe zu danken.
Viel Erfolg mit dieser wirklich tollen Platte. Ich versus Wir heißt sie. Und wir hören zum Schluss auch noch ein ganz wunderbares Stück aus diesem Album. Das heißt Trostbrücke Süd. Zu Gast war Markus Wiebusch. Tschüss.
Tschüss.